Dankeschön. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Um das geht es mir heute, dass wir Jesus begreifen. Nicht nur Sünder, sondern auch Heilige müssen jeden Tag neu zu Jesus kommen, jeden Tag neu Jesus begreifen und erfassen und verstehen und was es auch immer ist. Mein Thema heute ist, die Heiden wissen oft mehr als die Juden. Ein provokatives Thema. Und ich hoffe nicht, dass du erschrickst oder denkst, dass da ist was Komisches, Aufhetzung oder was weiß ich, Diskriminierung von Leuten. Nein, es geht mir, dass wir einige Wahrheiten, Tatsachen verstehen, um was es wirklich geht. Jesus Christus kam zur Erlösung der Welt und nicht nur für die Juden und nicht nur für die Heiden, sondern für alle Menschen. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Das ist das Thema für heute. Ich lade euch noch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, wie und wo sucht man Gott? Unter der Brücke, in der Kirche, in einer Kathedrale oder wo auch immer. Wo findet man Gott? Oder im Wald? Ich werde heute ein paar Themen anschneiden. Wo findet man Gott? Oder wie erlebt man Gott? Oder wie begegnet man Gott? Aber dort am Freitag werde ich dann ausführlicher darüber sprechen. Am Samstag, so Gott will und wir leben, und ich sage immer, so Gott will und wir leben, man kann sich vorbereiten, ich kann planen, so viel ich will. Wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist und die Gegenwart Gottes da ist, dann kommt es ganz anders, als man gedacht und geplant hat. So, der Mensch denkt und Gott lenkt. Samstag wird das Thema sein, vom Scheitern zum Siegen. Und am kommenden Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, Gott ist nicht begrenzt. Wir sollen und dürfen Gott nicht begrenzt. Nur hier, nur bei uns. Oder da ist Christus und dort ist Christus. Beides ist Begrenztheit, wie auch immer. Die Heiden, und da wollte ich jetzt, Heiden meine ich Nationen, die Völker, die Menschen dieser Welt. Es gab ja zwei Gruppen von Menschen in der antiken Welt, also zur Zeit Jesu. Das waren die Juden und das waren die Griechen. So, und das sind einige Dinge, die werde ich heute ein bisschen ausführlich versuchen zu behandeln. Denn es ist so wichtig, dass wir das wissen. Sonst werden Israel-Fanatiker oder, was weiß ich, Rassisten, wenn wir das nicht richtig verstehen. Gott hat für jedes Volk eine besondere Aufgabe. Die Juden haben die Aufgabe gehabt, Jesus zur Welt zu bringen. Die Nationen haben die Aufgabe gehabt, die Wege vorzubereiten, damit Jesus, die Botschaft des Evangeliums in der ganzen Welt, bekannt wird. Die Römer haben Straßen gebaut, die Griechen haben damals die Sprache verbreitet oder die Kulturen vermischt, so dass man viel leichter und einfach Jesus, den Messias, aufnimmt. Gottes Plan mit der Welt ist, den Heiland zu bringen. Die Juden sind dafür bestimmt gewesen, sie haben ihre Rolle gespielt und die Rolle auch ausgespielt, ihren Auftrag erfüllt, sind von der Bühne abgetreten. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und dann kam die Christenheit. Die Gläubigen aus allen Völkern, Nationen, wie auch immer. Und das wird bleiben bis zum Schluss, auch wenn wir heutzutage eine Rassenvermischung erleben, dass alle Rassen vermischt werden. Am Ende wird es alle Sprachen, verschiedene Sprachen geben, verschiedene Völker und verschiedene Rassen von Menschen geben. Aber das hat nichts damit zu sagen, dass die einen besser oder schlechter sind. Gott liebt alle Menschen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Zuerst mal eine ganz kleine Völkerkunde. Es gibt drei Gruppen von Menschen. Heutzutage die Juden, die Nationen, Völker und die Gemeinde Jesu. Und Jesus sagt über die Juden, dass sie mit, als nachdem er da war, den Messias gebracht haben, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Eine Tragödie. Denn Fleisch und Blut vernehmen nichts vom Reich Gottes. Der natürliche irdische Mensch begreift nicht. Es muss Christus offenbart werden. So, Jesus kam durch den Heiligen Geist in diese Welt, durch die Mutter Maria, wurde überschattet vom Heiligen Geist und sie brachte den Heiland und nur denen, denen Gott die Augen geöffnet hat, die haben es auch begriffen. Israels, beziehungsweise nicht Israel, sondern der Judenaufgabe, denn die übrigen 11 Stämme, die haben nicht den Auftrag gehabt, den Messias zu bringen. Das war alles nur Wegbereitung. Die 10 Stämme, die wurden in der Gefangenschaft weggeführt und wir kennen ja diese Geschichte. Und Juda hat einen speziellen Auftrag, dass sie den Messias bringen, den Messias zur Welt bringen und ja, die Heimstätte für den Herrn Jesus werden. Und sie sollten es wissen, dass er geboren ist, aber sie haben es nicht begriffen. Wenn ich nach die Bibel lese, da kommen die Weisen aus dem Morgenland, die Heiden haben es zuerst gewusst. Da kommen sie und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Die Völker lebten in der Dunkelheit, die haben das nicht begriffen, bis das Licht ihnen verkündigt und gebracht wurde. Aber der Prophet Jesaja sagt schon über die Juden, also einige Jahrhunderte zuvor, sagt also über die Juden, Jesaja 6, Vers 9 bis 10, dass sie in der Dunkelheit leben werden, im Finsternis werden, er kommt zu designen und begreift nicht. Dann, wenn ich dann Jesaja 53 lese, dass der Kämmerer nachher liest, diese Rolle, die er in Jerusalem gekauft hat, von spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders. So, Apostelgeschichte 28, Vers 27, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht in etwa die Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Sie sind von Gott, also 700 Jahre vorher hat der Prophet geweissagt, dass das so sein wird. Wir müssen also jetzt nicht böse sein, dass die Juden nicht an Jesus geglaubt haben, als er da war. Das war nicht ihr Auftrag, an Jesus zu glauben. Ihr Auftrag war, Jesus in die Welt zu bringen. Und jeder Mensch hat einen besonderen Auftrag. Jeder Mensch hat einen besonderen Auftrag. Ich möchte, dass du das verstehst. Was ist die Aufgabe damals der Menschen gewesen und was ist die Aufgabe Gottes heute für uns? In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 14 und 15, da wird in diesem Sinn gesprochen, auch dass ihre Sinne verstockt sind oder waren, bis auf den heutigen Tag. Bleibt es so. Sie haben eine Decke. Die Decke ist noch nicht weggenommen von ihren Augen. Denn die Juden haben auch das Alte Testament nicht verstanden. Auch wenn sie nur vom Alten Testament lebten und davon redeten und das Alte Testament hatten. Sie haben das Alte Testament nicht verstanden. Sie konnten das Gesetz zum Beispiel nicht einmal erfüllen. Wie heißt es hier weiter? Wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus die Decke weggetan wird, 2. Korinther 3, Vers 14. Aber bis auf den heutigen Tag, sagt Paulus, wenn Moses gelesen wird, trägt die Decke, sie tragen sie eine Decke vor ihrem Herzen. Sie verstehen es nicht. Auch wenn sie Moses lesen, also die Tora lesen, sie verstehen es nicht. Denn alles geht auf Christus zu. Die ganze Botschaft des Alten Testamentes ist Jesus. Diese ganzen Prophezeiungen fixieren sich auf Jesus. So, der Kämmerer, wovon spricht er denn? Von sich selbst oder vom anderen? Also, die Juden, wenn sie Jesaja 53 lesen, glauben sie sind der leidende Knecht Gottes. Aber Jesus war dieser leidende Knecht Gottes, nicht die Juden und nicht irgendjemand anders. So, die Zeit, wo sie unter dem Gesetz lebten, lebten sie unter der Unwissenheit. Das ist ein Fakt. Das Alte Testament, sie haben es gehabt, aber sie waren benebelt, verdunkelt. Und sie haben aus Unwissenheit Jesus gekreuzigt. Wie heißt es, wie predigt Petrus am Pfingsttag, Apostelgeschichte 3, Vers 17, nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit getan habt und eure Obersten haben aus Unwissenheit Christus gekreuzigt. Aus Unwissenheit. Aber sie haben Christus zur Welt gebracht. Das ist ihre Aufgabe gewesen. Aber sie lebten nach wie vor in Unwissenheit. Also man kann religiös sein, man kann fromm sein, man kann im religiösen Wasser schwimmen und doch unwissend sein. Guck mal, als die Weisen kamen, nach Jerusalem kamen, die haben nur nachgelesen, jawohl, der ist nach Micha sowieso in Bethlehem geboren, aber die haben ihren Hintern nicht bewegt. Sie sind nicht aufgestanden und sie sind nicht hingegangen und haben nicht geguckt, ist das so passiert? Ganz Jerusalem erschrak. Dazu gehört nicht nur der Herodes. Von den Heiden heißt es, auch sie waren in der Unwissenheit. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden der Erde Buße zu tun. Allen Menschen, sowohl den Nationen und den Juden, egal ob er religiös oder nicht religiös ist, wo er auch herkommt, er gebietet allen Menschen Buße zu tun. Alle Menschen müssen sich an Jesus Christus wenden und die Ursünde, die Sünde aller Menschen ist nicht lügen, nicht stehlen, morden und. Die Ursünde ist, dass sie Jesus ablehnen. Die Ablehnung seines Sohnes. Gott gab seinen Sohn, seine Liebe hat er präsentiert und gezeigt. Und wer Jesus ablehnt, das ist die Ursünde aller Sünden. Und weiter oder davor in Apostelgeschichte 17, Vers 23 lese ich, ich bin umhergegangen, sagt Paulus, und habe eure Heiligtümer angesehen in Athen also, und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Die Heiden wussten, da gibt es noch einen Gott. Vielleicht haben wir noch einen nicht entdeckt, irgendwo in Sibirien oder in Alaska oder im Feuerland oder Kapstadt. Vielleicht haben wir einen Gott nicht gefunden, irgendwo, dem unbekannten Gott, der noch nicht entdeckt, den wir noch nicht entdeckt haben. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt habt. Man kann unwissend Gott ablehnen und kann man unwissend Gott verehren. Beides ist drin. Die Völker haben unwissend dem unbekannten Gott verehrt, diesen Altar extra aufgebaut und extra auf diesem Altar noch Spezialopfer gebracht für irgendeinen Gott, den es womöglich noch irgendwo gibt. So im gelobten Land, wenn wir die Geschichte weiter studieren, als Jesus kam, dieses Volk war verblendet, da waren lauter Dämonen, die Leute, sehr viele Blinde und sehr viele Taube waren in dem gelobten Land. Und als Jesus auferstand und der Herr Jesus läuft mit diesen beiden Emmaus-Jüngern, da heißt es, und ihre Augen wurden gehalten. Die Frage ist, wer hat ihre Augen gehalten? Der liebe Gott? Glaube ich nicht. Es war der Teufel, die Dämonen, die im Lande anwesend waren. Ihre Augen wurden gehalten. Dieser Unglaube, diese falsche Vorstellung, das sind diese Mächte, die die Augen halten. Der liebe Gott möchte die Augen öffnen. Und erst beim Brotbrechen sind den Emmaus-Brüdern die Augen aufgegangen. Weiter zurück, ganz am Anfang, also in Genesis, in der ersten Buch Mose. Nach der Vertreibung aus dem Paradies hat der Mensch ein gewisses Gottesbewusstsein mitgenommen. Denn wir sehen diese ersten zwei Menschenkinder, Kain und Abel, sie bringen Gott ein Opfer. Sie wussten, man muss Gott ein Opfer bringen. Nach der Vertreibung aus dem Paradies. Adam hat seine Fähigkeiten aus dem Paradies mitgenommen, sein Wissen, und das hat er seinen Nachkommen weitergegeben. Deshalb wussten all die Völker, all die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, es gibt einen Gott. Und der Mensch trägt in sich das Monogramm Gottes, es gibt einen Gott. Es muss einen Gott geben. Ob jetzt nun viele Götter sind oder eines, und der Mensch wusste, der Nachkomme der Eva, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Dieses Bewusstsein, diese Verheißung hat der Mensch von Anfang an gehabt. Da gab es noch keinen Juden, da gab es nicht keinen Abraham, keinen Moses und keinen Israel. Der Mensch wusste von Anfang an, es wird ein Messias kommen, ein Erlöser kommen, ein Heiland. Der muss kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Seitdem gibt es Sehende und Wissende. Die einen entdecken mehr und mehr. Und wir sehen diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Natürlich die Menschen, die sich gehen ließen, nur noch ihren Bauch füllen wollten, nur noch leben wollten, nur Materialismus nachjagten, die haben das nicht gesehen. Aber Leute, die sich ein bisschen mit den Gedanken beschäftigten, die haben plötzlich gemerkt, da muss was geben. Und der Mensch hat dann weiter, ich denke, die Nachkommen Kains, die hat die Künste entwickelt, wenn du dann weiter liest in 1. Mose 10, den Stammbaum, da kommen die Musiker, da kommen die Eisengießer, da kommen die. Also der Mensch hat das Wissen aus dem Paradies mitgenommen, wie man Brot backt, wie man liest und wie man schreibt und so weiter. Denn irgendwo haben wir dieses Wissen her. Und dann irgendwann ist es so verwischt, denn die Menschen wollen sich einen großen Namen machen und bauten diesen Turm. Und dieser Turm sollte eine Absicht haben, wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen das alles behalten, was wir haben. Die Völker wollten, diese Nation, die damals gab, die bauten einen Turm. Und in dieser Zeit erwählte Gott sich diesen Abraham. Er wollte eine besondere Offenbarung weitergeben. Mein Sohn kommt aus dieser Linie, aus dieser Rasse oder Gruppe oder Clique oder Sippe, soll der Messias kommen. Und Gott benutzte die Völker und Israel, um seinen Weg oder den Weg für den Messias vorzubereiten. Auch die Völker. Israel hat einen besonderen Auftrag, die Juden insbesondere, den Messias zur Welt zu bringen. Und die Völker haben den Auftrag gehabt, Jesus bekannt zu machen. Und dass er sich bis an den Enden der Erde ausgebreitet wird. Die zerstreuten Juden, sie sollen diese Voraussetzung dann auch weiterschaffen. Also nachdem der Tempel zerstört wurde und die Juden in Gefangenschaft gerieten, sie sollen überall, wo sie hinkommen, sie sollten also die Botschaft, das Gesetz weiterbringen und die Basis schaffen für die Verbreitung des Evangeliums. Deshalb, wir sehen, Paulus als erstes, er predigt nicht auf dem Marktplatz den Heiden, sondern Paulus predigt zuerst in den Synagogen. Denn da war der Boden offen. Die Leute warteten und dann wollten einige mehr hören. Und die mehr hören wollten, denen hat er dann die Schrift ausgelegt. Aber dann ist er mit diesen Leuten aus der Synagoge rausgetreten. Er blieb nicht in der Synagoge. Die Völker, die zerstreut waren, die haben sich wieder gesammelt. Und ich denke nur die Babylonier. Babylon, das Tor zum Himmel. Von dort geht die Religion aus. Die eine geht in den Osten, das ist mehr psychisch und philosophisch und theoretisch. Hinduismus, Konfuzius und all diese anderen Religionen, Buddha. Und die andere Religion, die westwärts geht, die ist mehr dieser Ein-Gott-Glaube, was wir haben. So, der Boden wurde vorbereitet und dieser Ein-Gott-Glaube war bei den Völkern lange drin. Und schon vor Israel, vor Abraham war dieser Ein-Gott-Glaube da. Ich denke nur an Zarathustra. schon 1800 Jahre vor Christus hatte diesen einen Gott glauben und dass alle anderen nur Götzen sind und keine Götter, dieser einen Gott glaube. Und dann ganz besonders, dass der Nachkomme, der Heiland der Welt, der geboren wird, der wird also die Menschen zur Befreiung bringen. Und dann bringt er noch eine große Weisung, die Biliam nachher irgendwo prophezeit. Biliam ist ein Zeitgenosse von Moses. Da gab es das Gesetz noch nicht einmal. Dieser Biliam weissagt, ein Stern wird aus Jakob aufgehen. Ein Stern. Und wir sehen, die Weisen kamen aufgrund von diesem Stern nach Bethlehem. Die wussten, irgendwo ist eine alte Prophezeiung. Und jedes Volk, also ich lasse erstmal die Juden stehen, jedes Volk hat eine ganz besondere Aufgabe. Die Griechen haben die Sprache, die 300 Jahre vor Christus wurde die Septuaginta, das Alte Testament, abgeschlossen und in Griechisch übersetzt. Die Luther zum Beispiel, nur als Beispiel, auch Luther, auch wir Deutsche haben einen besonderen Auftrag gehabt in der Heilsgeschichte. Luther hat die Bibel übersetzt und zum Volk nahegebracht. Natürlich gab es vor Luther auch andere Bibelübersetzungen schon übersetzt, aber Luther und die Druckerpresse Gutenberg, die haben dann das Übrige getan. England hat einen Auftrag gehabt, Weltmission. Zuerst diese ganzen Commonwealth-Länder, da wurde das Evangelium getragen und Amerikaner bis in die letzte Zeit haben einen Auftrag gehabt der Weltevangelisation. Die meisten Missionare, die weltweit waren bis vor kurzem, sind also aus den USA. Aber auch manche Völker haben eine Funktion gehabt als Zuchtrute für die anderen Völker, die nicht gehorchten und die, was auch immer war. Also bevor es die Israeliten gab, die Juden gab es unter den Völkern von Anfang an Blutopfer. Denn das war schon prophetisch ein Hinweis, dass ein Opfer gebracht wird, ein fehlerloses, bleibendes Opfer. Die Heiden wussten, also man kann mit Gott nur versöhnt werden durch Opfer. Sie haben Priester gehabt, diese ganzen heidnischen Priester. Und sie wussten, man muss mit Opfer kommen, wenn man Gott begegnen möchte. Also das Bewusstsein unter den Nationen, Völkern, wir sagen Heiden, ob die Heiden waren oder nicht, weißt du, man sagt Barbaren. Manche zivilisierte Völker sind heute mehr barbarisch als die Barbaren damals waren, nur nebenbei. Also wir sagen Heiden, das ist etwas diskriminierend. Mir passt das Wort lieber Nationen, Völker. Sie wussten, wie man Gott begegnet. Der ganze Tempelbau, die ganzen Tempel, auch der jüdische Tempel, der salomonische Tempel in Israel und in Jerusalem, war nach dem Muster der heidnischen Tempel gebaut. Der König von Tyros hat den Tempel erbaut, nach seinen Plänen, nach seinen Vorstellungen, der Vorhof, dieses Heiligtum und dann das Allerheiligste, wo nur der Priester eintreten kann. Und in alle heidnischen Tempel ist die gleiche Struktur. Ob Pergamon nimmst oder was du für irgendeine Zivilisation und Kultur nimmst, ist immer wieder das Volk versammelt sich, das allgemeine Volk, der Vorhof, das Heiligtum und das Allerheiligste, wo nur die Priester reingehen und nicht einmal der König rein darf. Jesus kam für die Völker der Welt, für alle Völker, auch Israel, auch den Juden. Aber Gott hat jetzt ganz besonders diesen Abraham erwählt und einen Bund mit ihm geschlossen. Es ist interessant, also Gott schloss mit Israel keinen Bund, aber er schloss mit Moses einen Bund, mit David einen Bund, mit Noah einen Bund. Aber nie mit dem Volk Israel als solches, immer nur mit den Menschen dort. Und immer wieder lesen wir dann in der Bibel, um Davids willen will ich einen König in Israel immer lassen oder in Juda lassen, um Davids willen. Also Gott hat in der Heidenwelt genauso gewirkt wie in Palästina. Nur nebenbei, der Zeus-Tempel in Rom, der wurde 66 zerstört oder 64 zerstört durch den Brand von Nero wurde der Zeus-Tempel zerstört. 70 nach Christus wurde der Judentempel zerstört. Also beide, der heidnische Tempel und der jüdische Tempel, wurden zerstört. Also Gott wirkt in beiden Gruppen, in beiden Kreise. Und der Aufstand der Zeloten begann 66 und seitdem war Jerusalem belagert von den Römern. Also praktisch alles, beides fiel zusammen, nur ein paar Jährchen auseinander. Erst nach der Berufung Abrahams beginnt die Linie Gottes mit zwei Gruppen, also die Hebräer. Du musst wissen, wo kommt der Abraham her. Abraham kommt aus dem Heidentum, aus Ur in Chaldea. Er war ein Hebräer, der von drüben kommt, heißt es. Juden gibt es erst nach der babylonischen Gefangenschaft und der Zerstörung des ersten Tempels. Da bildet sich mit den Makkabäer und so weiter, dieser Judenstaat als solches durch den Aufstand. Da entstehen die Pharisäer. Esra war der Schriftgelehrte, der die alles zusammengefasst hat, die Schriften. Zur Zeit des Paulus bis heute gibt es also diese zwei Gruppen, Griechen und Juden, also Leute, die mit dem Verstand versuchen, Gott zu erfassen, und die andere versuchen damals mit Erfüllung von Kult. Aber alle Völker haben ganz verschiedene Aufträge. Und das ist so wichtig. Jeder Mensch hat verschiedene Aufträge. Jede Blume ist anders. Jeder Apfel ist anders. Jedes Blatt ist anders. So, und hat auch jedes Volk hat einen ganz besonderen Auftrag. Alexander der Große hat die ganze Völker in der damaligen Welt mächtig vermischt. Die Perser, die Griechen und dergleichen. Und dann überall, wo er hinkam, hat seine Kultur ausgebreitet. Und die Meinung der Leute geprägt durch seine Schulen, Ägypten, Alexandria, die große Schule gegründet. Rom war, was wir Rom heute nennen, ein Ableger Griechenlands, so wie heute Amerika ein Ableger Europas ist, nicht mehr und nicht weniger. So, aber die Philosophie ist die gleiche geblieben, auch in Rom. Auch ihr Hauptgott Zeus ist dort gewesen und Jupiter, nur einen anderen Namen hat er getragen. Deshalb, in 1. Korinther 10, Vers 32 sagt Paulus, er regt keinen Anstoß, weder bei den Juden, also aus den Tagen des Apostels, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. Also, wir sollen kein Ärgernis geben, weder den einen noch den anderen, noch der Gemeinde Gottes. So wie auch ich, jedermann, allem zu gefallen lebe, suche ich nicht, was mir ist, sondern damit andere gerettet werden. Und wir wissen, seit der Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi und die Ausgießung des Heiligen Geistes gibt es weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche. Durch Christus sind wir alle eins. Da schließt sich wieder der Kreis. Der Messias kam, der Messias hat seinen Auftrag erfüllt, Jesus hat gelitten, ist auferstanden und jetzt können wieder alle Gruppen zusammenkommen zu einer Einheit. Und wer wirklich den Glauben richtig erfasst hat, der sieht nicht mehr weiß und schwarz, der sieht nicht mehr gebildet und ungebildet. Bei Gott sind sie alle gleich. Und hier schließt sich dieser Kreis, da ist weder Mann noch Frau. Und das ist schon gewaltig. Kein Geschlechterunterschied, kein Rassenunterschied, kein völkischer Unterschied. Sie sind alle eins in Christus gemacht und geworden. Deshalb die erste Gemeinde, die bestand aus Heiden und Juden. Da gab es Spannung. Weißt du, das ist schwierig zu verkraften. Weißt du, der kommt von der Richtung, der hat sein Gesetz, der feiert seinen Sabbat und der andere, der isst Schweinefleisch, Götzenopfer, macht sich keine Gedanken und der eine ist sehr penibel. Weißt du, bei Gott geht es um die Gottesoffenbarung, deshalb hat Gott Abraham erwählt. Er wollte persönlich werden. Er wollte, dass die Menschen ihn erkennen. Und dass die Menschen die Wahrheit verstehen. Was ist die Wahrheit? Gott will den Menschen erlösen und nicht irgendeine Rasse, eine Kultur verbreiten. In Matthäus 2, Vers 15 ist es interessant zu wissen, in der Bibel heißt es, Gott sagt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Hosea 11, Vers 1, eine lang alte Prophezeiung. Also meinen Sohn habe ich aus Ägypten gerufen, nicht die Israeliten, sondern meinen Sohn Jesus Christus. Und wir lesen, Josef blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Also du siehst, wie Gott arbeitet. Gott überspringt Grenzen. Gott ist kein Rassist. Gott ist nicht an irgendeine Kultur gebunden. Bevor Jesus nach Jerusalem kam, war er schon längst in Ägypten gewesen. Egal, welche Gottesoffenbarung man hat, welche Sicht man hat und so weiter, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Egal, wo du herkommst, ob du Atheist bist, ob du katholisch, evangelisch oder welcher Geist, welche Richtung du gehörst, wir müssen alle zu Jesus kommen und Jesus akzeptieren. Und wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. So, Jesus hat sein Blut für alle Menschen vergossen, nicht nur für Juden, nicht nur für die Heiden, nicht nur für eine bestimmte Menschengruppe aus der Zeit, die damals gelebt haben. So, alle Kulturen hatten hohe Priester, die das Volk versöhnen mussten, durften und wie, wenn es nicht funktioniert hat. Sie alle warteten auf den Erlöser. Alle Völker hatten eine Erlöserhoffnung. Manche warten bis heute noch auf den Messias oder den Imam. Den Propheten. Aber Jesus ist gekommen. Er ist der Sohn Gottes gewesen. Jesus wird Wiederkommen als der Messias aller Welt und alle Welt wird ihn sehen. Die Juden hatten das Gesetz Gottes, das ist wahr. Und durch das Gesetz hat eine Bedingung oder ein Auftrag, die Menschen sollten sich als Sünde erkennen. Das kann ich nie und nimmer erfüllen. Was dort drin steht, was da verlangt wird, kann kein Mensch erfüllen. Deshalb ist das Gesetz gegeben, damit wir verzweifeln, im Grunde genommen. Verzweifeln an uns selbst. In mir wohnt nichts Gutes. Ich kann nicht. Ohne der Gnade Gottes, ohne der Hilfe Gottes, ohne den Beistand Gottes, werde ich nie und nimmer schaffen. So, die Heiden hatten kein Gesetz. Und sie haben trotzdem irgendwie das Gewissen gehabt. Und jeder Mensch hat ein Gewissen. Auch der Kannibale. Der weiß, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und jetzt ist die Frage, was ist besser, ein Gesetz haben und nicht einhalten oder ein Gesetz nicht haben und einhalten? So, was ist besser? Also ich denke, die, die das Gesetz halten, beobachten, beachten und so gut sie können und verstehen, ich denke, das ist mehr wert als das Gesetz haben und nicht einhalten. Denn Paulus sagt, wer an einem Gesetz fehlt, und das Gesetz sagt es auch, wer an einem einzigen Gesetz fehlt, hat das ganze Gesetz vermurkst, alles versaut und so weiter. So, für die Menschwerdung seines Sohnes hat Gott Israel erwählt als sein Volk. Es hätte auch ein anderes Volk sein können, die Germanen. Nein, aber er wollte gerade Israel, diese Linie, diese Segenslinie, Abraham, David und so weiter, diese Propheten, die dann in diesem Volk waren. Und Gott sagt auch, warum. 5. Mose 7, Vers 7, warum er gerade Israel erwählt hat und Juda erwählt hat, dass der Messias dort geboren wird. Nicht euch hat der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Und ich könnte sagen, besser wärt, religiöser wärt, frömmer wärt, heiliger wärt. Nein, Gott hat euch nicht deswegen erwählt, denn du bist das Kleinste unter den Völkern. Verstehst du, so steht es hier drin. Das Dümmste auch noch dazu womöglich, verstehst du? Begrenzte auch. Verstehst? Ihr wart nicht so perfekt. Aber Gott sagt, warum? Weil er euch geliebt hat und mit einem Eid sie daran hielt, was er euren Vätern geschworen hat. Gott hat Abraham geschworen, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen dieser Welt. In dir. Und darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand aus Ägypten und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Nur deswegen, weil Gott ein Eid geschworen hat. Gott steht zu seinem Bund, was er mit Abraham gemacht hat. Warum? Abraham hat Gott geglaubt, nicht weil er gerecht war. Abraham ist nicht durch das Gesetz gerecht geworden, da gab es gar kein Gesetz zu der Zeit doch. Er ist nur aufgrund seines Gehorsams und seines Glaubens gerecht geworden. Deshalb hat Gott einen Bund mit ihm geschlossen. Israels Erwählung hat etwas mit Abraham und seinem Gehorsam zu tun und nichts mit dem Volk Israel. Weißt du, um Davids Willen, um Abrahams Willen, die Erwählung kann man nicht verdienen. Die ist da und die Bibel sagt immer wieder, um eurer Väter Willen. Eigentlich hätte Gott das Volk vernichten wollen, aber nein, da war ein Moses. Gott wollte das Volk schon damals in den Tagen von Moses vernichten, weil die so rebellisch, so aufsässig waren. Und Moses sagte, Gott, was werden die Heiden sagen, wenn die sehen, was du hast hier rausgeführt aus Ägypten, konntest nicht in das gelobte Land reinbringen. Nimm lieber mich, Gott. Jesus war aus dem Hause Davids, nicht aus dem Hause Juda. Denn die haben alle miteinander jämmerlich versagt. Und deshalb ein Rest, ein Überrest, immer ein kleiner Rest sogar. Ein Junge ist nur übrig geblieben einmal. Und über diesen kleinen Jungen ist dann das Erbe des Hauses Davids fortgesetzt worden. Denn die Völker, auch Israel, waren nicht besser wie alle anderen. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Das Wort Gottes gilt für alle Völkergruppen, alle Menschengruppen, alle Religionsgruppen. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes. Aber Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen. So, Römer Kapitel 9, Vers 30. Was wollen wir hierzu sagen? Ja, was wollen wir hierzu sagen? Kann ich dir was sagen? Nein. Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht, und jetzt pass auf, die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, Römer 9, Vers 30 und 31. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel hat aber nach dem Gesetz die Gerechtigkeit getrachtet, aber es hat nicht erreicht. Abraham war ein Heide. Und allein weil er Gott gehorchte, er zog aus, weil Gott es sagte, er wusste nicht wohin. Aber Gott hat ihn dann geführt. Stephanus predigt Apostelgeschichte 7, Vers 2. Liebe Brüder und Väter, hört mir zu. Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er nach Haran kam und sprach, geh aus aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wohnte in Mesopotamien, im Heidenland. Verstehst du, Gott beruft Menschen aus dem Heidenland und macht dann Diener Gottes, die den Messias bringen. Und da er aus dem Lande der Chaldäer kam und in Haran wohnte, also dort war er, und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in das Land, in dem ihr nun wohnt, aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht ein Fußbreit, und verhieß ihm, er wolle aber aus ihm eine Nachkommenschaft machen, und seine Nachkommen sollen das Land besitzen, obwohl er noch kein Kind hatte. Das ist, aus dem Glauben kam die Gerechtigkeit. Alle großen Offenbarungen, jetzt bitte halte ich fest, sind geschehen außerhalb vom Land Israel. Alle großen Offenbarungen. Das Gesetz wurde in Sinai gegeben. Oder Talmud und dergleichen, die jüdische Literatur. Das Pharisäertum kommt aus Babylon. Gott sandte seinen Sohn und erwählte ihn und er rief ihn aus Ägypten. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn du die Völker liest, diese Völkerfamilien, 1. Mose 20, da gibt es die drei verschiedene Gruppen, Semiten, Hamiten und Japhiten, sind diese drei verschiedene Richtungen. Und wenn du genau die Völker beobachtest, es geht auf diese drei Wurzeln zurück. Die Europäer, diese Japhiten, die Semiten sind diese Babylonier. Verstehst du? Und alles, was dort im Orient, im Nahen Osten wohnt, Syrien, alle sind Semiten. Und Gott hat alles sittenmäßig organisiert, nach Sprache, nach Wohnraum, nach Sitte. Und diese bevölkern die Erde und jeder hat einen besonderen Auftrag gehabt. Und wir sehen, damals war das alles unter dem Segen Gottes. Und Gott segnete diese drei Nachkommen Noahs. Und sie sollen unter diesem Segen stehen und den Reichtum, den Gott ihnen gegeben hat, was wir hinübergerettet haben durch die Sintflut, soll entfaltet werden. Er hat ihre Persönlichkeiten gesegnet und wir sehen, die Japhiten, Hamiten und Semiten, die haben alle einen besonderen Auftrag, kulturellen Auftrag. Wir sehen auch geschichtlich auch einen besonderen Auftrag. Jedes Volk soll sich verwirklichen und Gott will, dass jedes sich verwirklicht auf seine Art und sein Bestes gibt. Und alles in der Bibel ist Stückwerk. Alles, was Gott getan hat, ist Stückwerk. Auch die Juden, nachdem sie Jesus gebracht haben, sie haben ihre Rolle ausgespielt. Und jetzt kommt was anderes. Das Evangelium geht weiter, wird weitergetragen. Als die Juden Christus ablehnten, dann übernahmen die Heiden. Und es war eine große Freude, als sie hörten, Gott will auch die Heiden retten. In der Apostelgeschichte 13, Vers 45 und bis 49, da lese ich, oder nur teilweise, ich ziehe nur es raus. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem Paulus, als er sich dann nachher zu den Heiden wandte, und lästerten. Paulus und Barnabas sprachen frei zu ihnen und offen, es müsse euch das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, wir wenden uns nun zu den Heiden. Apostelgeschichte 13, da passierte diese große Wende. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen Gott für das Wort des Herrn und sie wurden gläubig. Und gerade weil sie plötzlich hörten, wir sind für das ewige Leben auch bestimmt. Nicht nur die, sondern wir auch. Welch ein gewaltiger Unterschied. Die einen lehnen es ab, sind neidisch und eifersüchtig. Und dann heißt es weiter, und das Wort Gottes breitete sich aus in der ganzen Gegend. Die waren froh und hoch erfreut. Du siehst also, sie begriffen, das Heil Gottes ist für uns. Deshalb noch einmal, jedes Volk hat einen besonderen Auftrag. Der eine sät, der andere pflanzt, der andere bewahrt es, der eine sammelt. So, und was sind sie? Alle sind Diener. So wie Paulus in 1. Korinther 3, Vers 5 schreibt. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Wer ist Petrus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und deshalb, Judah hat einen Auftrag. Auch die Germanen haben einen Auftrag. Auch die Völker, verstehst du? Und wir dürfen uns jetzt nicht minderwertig fühlen. Der Teufel möchte, dass gerade, dass der Mensch sich minderwertig fühlt. Also ich bin nicht so gut wie die. Vergiss es. Das ist Stolz und Gott will auch die Völker von ihrem Stolz erlösen. Wer ist Paulus? Wer ist Petrus? Diener Gottes sind sie. Sie erfüllen einen Auftrag. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Apollos hat es begossen, aber Gott hat das Gedeihen und Wachstum gegeben. Und so ist weder der pflanzt noch begießt etwas, sondern der das Gedeihen gibt, Gott selbst. Und wir sind Gottes Mitarbeiter. Israel war Gottes Mitarbeiter, aber auch Babylon, Griechenland, Rom, Athen, diese ganzen Nationen. Und ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und Gott arbeitet an uns. Und deshalb hat Gott in der Gemeinde Apostel, Evangelisten gesetzt und sie erfüllen alle einen Auftrag. Wenn der Apostel seinen Dienst getan hat, dann kommt der Pastor, der Lehrer, der Hirte. So, da wird weitergebaut. Und der Apostel muss wieder weiterziehen in die nächste Gegend und wieder dort wieder neu evangelisieren. Alles ist Stückwerk. Jedes Volk spielt eine Rolle, eine ganz besondere Rolle, erfüllt einen göttlichen Auftrag, einen Kulturauftrag. Martin Luther oder die Deutschen, die haben hier das Wort Gottes ausgebreitet auf technische Art und Weise. Die anderen haben anders den Auftrag Gottes erfüllt auf andere Art und Weise. Und keiner muss minderwertig vorkommen und sagen, ja, wir taugen zu nichts. Nein, du bist besonders von Gott erwählt und Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Nicht in Israel, vergiss es. Israel ist nicht der Segensträger, sondern Abraham und Jesus, der Sohn, der Nachkomme Abrahams, der Sohn Davids. Das sind diese Segensträger. Was nützt es, du kannst 100 Juden aufnehmen, du gehst verloren, aber du musst Christus aufnehmen, dann wirst du gerettet werden. Nur nebenbei, Gott hat mit Jesus einen Bund geschlossen, in ihm sollen alle selig werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, Gott manifestiert sich in den Werken der Schöpfung. Gott kann man erkennen, also man muss nicht unbedingt hier die Bibel lesen, denn vorher hatten die Leute keine Bibel. Zum Beispiel bis zu den Tagen Esras hatten die Leute keine Bibel. Als der Tempel eingeweiht wurde, da finden wir keine schriftlichen Nachweise. Das gab es nicht. Der Mensch war ein Naturmensch zuerst einmal. Und aus der Natur heraus versuchte Gott zu finden. Alle Menschen haben irgendwo ein ewiges Sittengesetz in ihr Herz geschrieben. Sie wissen, was gut und böse ist, was einem wehtut, was einem nicht wehtut. So, die Juden hatten das Wort Gottes in Stein gemeißelt, diese Gesetzestafel. Aber diese Gesetzestafel wurden von Moses geschrieben. Denn die ersten, die Gott geschrieben hat, die Tafeln, die Gott dem Moses übergab, die hat er zerschmettert, als er runterkam, als er mit dem goldenen Kalb sah, was da passierte. Und jetzt musste er selber schreiben auf seine Erinnerung. Und woraus schrieb er? Aus seinem Herzen heraus, was er noch wusste, was Gott gesagt hat. Mit seiner Hand. Und deshalb, die können sich nichts einbilden, aber auch die anderen können sich nichts einbilden. Gott muss es uns offenbaren. Und Moses schrieb so weiter, wie Gott ihm das gegeben hatte, was er bei Gott geschaut und gesehen hatte, denn das andere hat er zertrümmert, zerschlagen. Und eigentlich das Gesetz wurde durch Engel gegeben, schreibt der Hebräerbriefschreiber. Durch die Engel gegeben. Die Engel können das Gesetz einhalten, aber nicht wir Menschen. So wurde durch Engel gegeben, deshalb hat Moses es noch abschreiben müssen. Die Gesetzestafel waren also ein Menschenwerk, trugen also die Handschrift des Moses, nicht Gottes Handschrift, in aller Liebe. In 2. Mose 34, Vers 1 lesen wir, und der Herr sprach zu Moses, haue dir selbst zwei steinerne Tafeln, so wie die ersten waren, mach du das selbst, und schreib die Worte darauf, die auf der ersten Tafel diktiert habe, welche du zerbrochen hast. Weißt du, jetzt muss er selber beschreiben, der gute Mann. Und nicht die Hand Gottes. Es wäre toll gewesen, wenn wir diese Tafeln hätten, mit der Hand Gottes geschrieben. Dann weißt du, wie Gott schreibt, wie seine Handschrift ist. Das wäre toll. Aber das hat der arme Kerl kaputt gemacht. Jetzt schreibt er aus dem Gedächtnis. In aller Liebe. Das müssen wir verstehen. Und jetzt der Mensch, der natürliche Mensch, der irdische Mensch, der vernünftige Mensch. Und ich denke jetzt nicht der Stadtmensch hier. Der Stadtmensch lebt in der Betonwüste. Aber der Mensch, der draußen in der Natur ist, verbunden mit der Erde, mit dem Wetter, der Mensch macht sich Gedanken über Gott, über die Sterne. Gott lebt in uns weiter, in unserem Gedächtnis, ihr Lieben. Jeder Einzelne hat ein Gottesbewusstsein. Und wenn er reif wird und durch Leiden gegangen ist, durch Schwierigkeiten gegangen ist, durch Enttäuschung gegangen ist, er bekommt ein Bild. Das ist der Mensch. Ist das wirklich alles? Und er merkt dann plötzlich, nein, das ist unmöglich, alles, was ich habe, was ich weiß, was ich kann, was ich bin. Wir leben, Gott lebt weiter in unseren Ahnungen, in unserem Gewissen, in unserer Erinnerung. Gott lebt in unserem Geist weiter, in unserem Denkvermögen. Plötzlich kommt zum einen zum anderen, wir meditieren, wir denken drüber nach. Und durch die Vermischung der Völker, verstehst du, die sehen Gott so, aha. Und die anderen sehen Gott von der Seite, erleben wieder von der anderen Seite. Und so, wenn wir zusammenkommen, so soll jeder etwas haben, steht in der Bibel. Verschiedene Gaben, verschiedene Ansichten, verschiedene, und wir sollen nicht streiten, weil der so Gott sieht. Nein, wir sollen tolerant sein und akzeptieren. Das ist sein Erlebnis, seine Führung, sein Hintergrund. Gott steckt nicht in Buchstaben, Steintafeln oder Druckerschwärze. Gott steckt, will in unserem Herzen wohnen, aus Fleisch und Blut, offenbart durch den Heiligen Geist. Er wohnt nicht in Tempeln, heißt es in meiner Bibel. Gott wohnt in keiner Kirche, vergiss das alles, auch in keinem Tempel. Lies mal Apostelgeschichte 7, die Predigt von Stephanus, Kapitel 7, Vers 47 und folgende Verse. Salomo aber baute ihm ein Haus, aber der Allmächtige wohnt nicht in Tempeln, sagt der Stephanus, in Händen von Menschen gemacht. Schon der Prophet Jesaja hat darüber gesprochen, Jesaja 66, Vers 1 bis 2. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein. Der Himmel ist mein Thron, sagt er, und die Erde ist mein Fußschemel. Und was wollt ihr mir für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder für eine Stätte, für meine Ruhe? Verstehst du, wo ich ruhe? Und was sagt der Stephanus über die Juden? Ihr Halsstarrigen, Apostelgeschichte 7, Vers 51, ihr Halsstarrigen, das ist schon eine Beleidigung fast. Ihr mit einem verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr, der strebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ihr Halsstarrigen, ihr Sturen, ihr Eigensinnigen, ihr Unverbesserlichen, ihr Beschränkten, Halsstarrig, ich lasse mich nicht bewegen und ich bleibe bei meiner Meinung. Weißt du, was ihr euch nicht sagen lässt? Und das sagt Bruder Stephanus, ein Mann voller Glaubens und Heiligen Geistes, ein Diakon in der Urgemeinde, von gutem Ruf, ist gebildet und voller Weisheit. Er kannte die Geschichte Israels. Und war voller Kraft und der Gnade Gottes. Siehe Apostelgeschichte 6 und Apostelgeschichte 7. Er wirkt Zeichen und Wunder, der überholt sogar den Petrus. Und er ist ein Heide, griechischer Herkunft. Und er sagt, ihr Halsstarrigen, ihr lasst euch nicht bewegen. Es reicht nicht aus, Logos zu haben. Wir brauchen auch das Rhema. Nicht nur das in Stein gemeißelte Wort Gottes, wir brauchen auch das Gott von Gott offenbart, der für die Situation gesprochene Wort. Gott wohnt nicht in Steinen, auch nicht an der Klagemauer, auch nicht in Mekka, bei diesem schwarzen Stein, wo die Leute umkreisen und küssen und ablecken. Gott will dieses alles nicht, diese Menschenverherrlichung und Steinverherrlichung. Weißt du, Gott will diesen ganzen arabischen Götzendienst nicht, orientalischen Götzendienst, egal was es ist. Da wird auch so vom Tempel, weißt du, diese Klagemauer, wo die Leute heute stehen in Jerusalem. Weißt du, Gott sagt, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Also diese Steine sind verflucht. Kein Stein auf den anderen wird es bleiben. Die Menschen sollen aufhören, an Steine zu glauben, egal auch Esoteriker. Was weiß ich, an welche Steinchen vom Himmel oder wo sie auch immer gefallen sind. Lass uns aufhören, da liegt überhaupt keine Kraft und keine Gnade. Gott hat sich im Fleisch offenbart. Im Rhema, im lebendigen Wort, im gesprochenen Wort und nicht im Logos. Aber es ist wichtig, dass wir Logos und Rhema haben, denn wir können nur vergleichen, ist das wirklich so? Verhält es sich so? In 1. Timotheus 3, Vers 16. Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis Gottes, des Glaubens. Es ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist das ganze, die ganze Heilsgeschichte. Und da steht leider nichts von Juden, leider nichts von Jerusalem, nichts vom gelobten Land. Geglaubt von den Menschen und aufgenommen in der Herrlichkeit. Gott liebt die Nationen, die Völker. Und es gibt in der Endzeit, wird es geben, auch trotz der ganzen Vermischungen, Also wir sind das Volk, verstehst du, dass unser Volk ist ein vermischtes Volk, aber Gott wird diese Völker rausfiltern, auch in der Endzeit. Und wie wir sehen sogar, also wenn Gott nach Israel in der Endzeit versammelt, da wird aus jedem Stamm 12.000 sein, diese 144.000, aus jedem einzelnen Stamm. Aber das ist nicht unsere Geschichte, rauszusuchen, Ahnenkult zu betreiben, zu forschen, wo kommst du her? Und Gott weiß ganz genau, wo der Einzelne herkommt. Plötzlich wird ja einer ganz genau wissen, also ich bin auf Stamm Benjamin, ich bin auf Stamm sowieso und Stamm sowieso. Und der, wo er glaubt, der ist auf Stamm Juda, der wird merken, du, ich bin ein Kassare, ein Türken, ein begehrter Türke, verstehst du? Ein Kassare. Es kommt raus, denn in der Bibel heißt es, und die da sagen, sie sind Juden, da wird es offenbar werden, dass sie gar nicht Juden sind. Du, das wird ein Schock sein, so wie dieser eine, der, also in der Schweiz gibt es eine Agentur, da kannst du durch deine Blutprobe, dort deine Blutprobe einschicken und die sagen, ob du ein echter Jude bist oder nicht und ein Kohen, also ein reinrassiger Jude oder nicht. Und da hat einer tatsächlich geglaubt, er wäre ein reinrassiger Jude und schickt sein Blut da in diese Schweizer Agentur und die untersuchen und stellen fest, dass der von den Wikinger abstammt. Verstehst du? Der war geschockt, dass er Wikingerblut in sich hat und nicht ein jüdisches oder abrahamitisches Blut oder sonst was von Aaron in seine Adern hat. Aber Gott liebt die Völker und Gott wird die Völker heimsuchen. In Offenbarung 7, Vers 9, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, Heil dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Aus allen, die werden von überall herkommen und es wird toll sein. Afrikaner, Brasilianer, Eskimos, es wird eine tolle Versammlung sein und jeder kommt dort wieder zu seiner Familie zurück. Jeder zu seiner Familie und er wurde versammelt zu den Seinen, dieser Abraham, die Patriarchen. Gott pfeift auf die ganze Rassenvermischung, Kulturvermischung oder Religions- und Sprachenvermischung heute. Weißt du, Gott pfeift darauf. Er weiß, wo du hingehörst und behalte deine Identität. Und als Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde in Jerusalem, jeder hörte in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. In ihrer Muttersprache. 17 verschiedene Nationen, Dialekte sind da angesprochen worden. Jeder hört in seiner Muttersprache. Das war diese große Versammlung, wovon die Propheten geweissagt haben. Aus allen Völkern werden die Menschen versammelt. Da müssten nicht gleich die ganze Nation versammelt sein, ein Überrest. Und am Pfingsten, wenn du Apostelgeschichte 2 liest, da ist ein Überrest versammelt gewesen, aus allen Nationen. Da musst du nicht mehr groß warten, dass was passiert. Weißt du, manche Leute sagen, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Die haben gesehen. Thomas sagte, wenn ich nur meine Hände in seine Wunden legen kann, dann wird er gläubig. Also sie haben gesehen, du musst nicht warten, bis da eine große Offenbarung kommt vom Himmel und was weiß ich. Denn sie werden auch nicht glauben, wenn ein Toter aufersteht, weil er vom Himmel kommt. So, ich hörte schon das himmlische Lied, diesen himmlischen Sound hier. Verstehst du, in Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, sie sangen das neue Lied. Halleluja, 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 du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen und Völker. Aus allen Stämmen, Sprachen und Nationen und Völker. Du hast alle erkauft. 1. Mose 10, wenn wir lesen, da ist diese Völkertafel, die dann zerstreut wurden. Gott weiß es. Gott weiß es, wo sie sind und wo sie untergetaucht sind, wo sie sich verirrt haben. Und wir hören in unserer Muttersprache die großen Taten Gottes. Weißt du, heute will man so einen Einheitsbrei machen von den Nationalitäten und Völkern und dergleichen. Und der Computer tut das Seinige. Damals wollten die Leute auch sowas machen, so einen Turm bauen, dass sie zusammenblieben, aber Gott ließ diese Zersplitterung, diese Zerstreuung und dass jeder seine Sprache entwickelt, sein Denken entwickelt, seine Kultur entwickelt, seine Zivilisation entwickelt und jetzt durch Jesus werden sie alle vereint. Da ist weder Jude, noch Grieche, noch Römer, noch Barbare, noch Skythe. Sie sind alle eins in Christus. Und das ist, da kann sie, weißt du, durch Christus können wir uns einander annehmen. Und der Christ muss lernen, den Juden anzunehmen. Der Christ muss lernen, den Juden anzunehmen. Warum der Jude sich nicht bekehrt, das ist Gottes Werk. die sind verstockt. Und jetzt müssen Christen lernen, die Verstockten, ob sie Juden sind oder Heiden sind oder Atheisten sind, wer es auch immer ist, die zu tragen, diese Verstockten, die Sturen, die Uneinsichtigen, die nicht kapieren. Unser Auftrag ist, die Menschen zu tragen. Als Christ soll liebevoll sein, geduldig sein, sich nichts ausmachen. Die wollen es nicht, lass es bleiben, gib Herr ihnen Gnade. Und wenn du willst, öffne ihnen die Augen, wenn nicht, das ist deine Zeit. Und ich sage euch eines, die Bekehrung des Juden ist nicht unsere Sache, sondern ein Werk des Heiligen Geistes. Wir müssen nur bezeugen und wir müssen nur Liebe weitergeben. Einfach Liebe üben. Und Liebe übt man, indem man die Schwachen, die Blöden, die Dummen, die Faulen, die Trägen, was es auch immer, trägt. Das ist schwer. Und der Jude ist sollte zerstreut bleiben unter den Christen. Der sollte zerstreut sein. Und die Christen sollen die Juden nicht vertreiben. Und wenn sie das tun, versündigen sie sich an Gott. Und die sollen sie annehmen, sie existieren lassen und jedem Menschen seine Existenz geben und nicht abstreiten. Du hast kein Recht. Weder der eine noch der andere. Wir haben keinen Grund, die Existenzrecht einem Menschen abzusprechen. Gott liebt alle Menschen. Und Gott hat für alle Menschen einen Auftrag. Und der Jude hat für die Christen den Auftrag, als Schleifbock zu sein. Oder Schleifstein. Verstehst du? Mensch, predige ich doch und will ich. Ich weiß doch, also Richard Wurmbrand, der war bei mir öfters Gast. Und er hat mir erzählt, der ist so dankbar, dass da ein Deutscher war, der hat gesagt, ich werde den Richard, der hat also den Richard Wurmbrand als sein Gebetsanliegen genommen, er betet für ihn, ich kann ihn nicht bekehren, ich werde ihn nicht bekehren, aber Heiliger Geist, du kannst. Und er hat ein tolles Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob wir das Buch haben, Jesus in der Judengasse. Und er beschreibt, wie Jesus in der Judengasse hineingebracht wird, hineingetragen wird. Wir bezeugen das Heil. Und Christus oder Heiliger Geist überzeugt. Und wir müssen tragen, Geschwister, auch in der Gemeinde. In der Gemeinde gibt es solche und solche. Und da müssen wir die anderen auch tragen und verkraften und verarbeiten. Und das ist schon hart. Weißt du, Luther hat versucht, die Juden zu bekehren. Und am Anfang war er nur Feuer und Flamme dafür. Aber als er merkte, dass es nicht geht, wurde der Erzfeind. Und hat geschimpft und geflucht. Und sie degradiert und gedemütigt. Das ist nicht Christsein. Das ist nicht Christsein. Das ist nicht Christsein. Der Christ soll tragen bis zuletzt. Und der Jude wird bekehrt wie Saul von Tarsus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das ist die einzige Art, wie Juden bekehrt werden. Vergiss es, die ganzen Bekehrungsversuche, du beißt dir die Zähne aus. Nur nebenbei, Gott hat einen Auftrag für jede Nation. Für jede Nation. Und frag dich, wofür hat Gott einen Auftrag für dich? Jeder Mensch hat eine Berufung für seinen Dienst. Jesus wurde geboren. Und die Heiden kamen, wo ist der neugeborene König der Juden? Und die Heiden nahmen das Evangelium mit Freude an, lese ich dann weiter. Deshalb, hör auf, auch wenn du Jude bist, Gott, ich danke dir, wenn du Christ bist, hör auf zu beten, Gott, ich danke dir, dass ich das bin und dass ich das darf und dass ich die Bibel kenne, dass ich die Schrift kenne, dass ich den Heiligen Geist habe und dass ich nicht so bin wie der da drüben, dieser Zöllner. Du, in deinem Leben verändert sich gar nichts, wenn du Gott zu viel dankst. Gott erbarmt sich den Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. Und da geht der Zöllner gerechtfertigt davon. So. Und schimpf auch nicht die Moslems. Auch die Moslems haben einen Auftrag. Wenn ich dann denke, was da alles so passiert in der islamischen Welt im Augenblick. Weißt du, die Christen haben die Stunde X verpennt. Verstehst du? Und sie sagen, Allah hat Allah, so wie Allah will. Allah, 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 Allah. Verstehst du? Egal was es ist, auch die haben einen Auftrag. Vielleicht sind sie eine Zuchtroute für die Christenheit. Verstehst du? Weil die Christen geschlafen haben. Jetzt kommen die, mein Nachbar hier daneben. Verstehst du? Ich will was mit von ihm was fragen, er ist Palästinenser, will was fragen. Da legt er vor dem Auto auf dem Boden, auf den Knien, Richtung Mekka und betet. Verstehst du? Und Gott ist jedes Volk angenehm, das ihn fürchtet. Jeder, ob er jetzt zu dem oder zu dem betet. Ich werde nie vergessen, ich bin in Indien und ich will so von so einem Götzentempel Foto machen und der Bruder, der mich begleitet, sagt, nein, fotografiere sie bitte nicht, lass die Leute beten. Sie beten auf ihre Art zu ihrem Gott. Lass sie beten, stör nicht. Hab Respekt vor ihnen. Und wir sollen Respekt haben vor Leuten, die beten. Egal wie, egal wo, egal wann. Denn jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm angenehm. Und die Griechen dort, die haben einen Altar gehabt, dem unbekannten Gott. Und vielleicht sind sie weiter, als wir denken. Ich werde nie vergessen, ich predige in einem Zentrum, islamischen Zentrum, also ringsherum ist alles Moslems, in einer Kirche, die Türen sind offen, die Christen machen die Tür nicht beim Predigen in Indien zu, also dort, wo wir waren, auf jeden Fall nicht. Und da kommen die Moslems rein, gucken, was da passiert, die sehen, wie wir da mit emporgehobenen Händen beten, uns einander segnen und so weiter. Weißt du, und die gehen hinten nach hinten raus, man zeigt Gott kein Hintern. Die haben Respekt vor Gott. Verstehst du? Und jeder Mensch, der Respekt hat vor Gott, ist Gott angenehm. Was sie heute sagt, ist zum Nachdenken. Vielleicht sind Heiden viel, viel besser dran als manche religiöse Menschen, christliche Menschen. Ach, das sind Götzendiener alle. Nein. Vergiss es. Hab Respekt vor anderen Religionen. Wenn die ihren Gott so suchen, lass sie suchen. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Früher oder später wird irgendjemand vorbeikommen und in den lebendigen Christus predigen. So wie Paulus hier. Ich habe eure Altäre gesehen und ich will was sagen. Ihr habt unwissend Gott gedient. Und viele haben unwissend zuerst Gott gedient. Der Katholik ist in der Kirche gerannt, hat unwissend an Maria und sonst noch was angebetet und vergöttert. Aber dann hat Gott die Augen geöffnet auf irgendeine Art und Weise. Denn Moslems, ich kenne Christen, nein, muslimische, an Jesus muslimisch gläubige Juden, Moslems, nein, wie sage ich das jetzt? Jesus, für, also Moslems, die an Jesus glauben, in Marokko. Und die Geschwister, eine Verwandte von mir hat dort unten gearbeitet, bei der OM. Und weißt du, der dort erzählt, da sind einige Moscheen, die Jesus erlebt haben. Der Imam plötzlich beim Beten, er sieht eine Gestalt, eine weiße Gestalt, die kommt auf ihn zu. Und wer bist du? Ich bin Jesus. Und die ganze Moschee nimmt Jesus an. Jesus ist der Prophet des Wortes, der Liebe. Verstehst du, Mohammed hat auch seine Berechtigung. Weißt du, du musst dich fragen, woher kommt der Islam? Was ist der Islam? Der Islam ist nichts anderes wie die evangelische Kirche heute. Die, weißt du, die Katholiken haben da Maria verehrt und damals in der Zeit 600 vor Christ, nach Christus, sie haben da, was weiß ich, diese ganzen Konzile gehabt, was gar nicht koscher waren. Miteinander und so weiter. Und dann hat Mohammed sich in die Wüste zurückgezogen. Und alle, die nicht mit der Einigkeit, mit der Maria und der katholischen Kirche, dem Papst einverstanden waren, die gingen in die Wüste zum Mohammed. Und das ist eigentlich die Konkurrenz von der katholischen Kirche gewesen. Und so ist der Islam entstanden. Jetzt kämpfen sie miteinander. Und in der Bibel, wir haben beides, den Antichristen und den falschen Propheten. Das sind die zwei Beine aus dem Standbild von Nebukadnezar. Und der Antichrist, die katholische Kirche hat den Stellvertreter Jesu Christi, das ist der Papst, und die Moslems, die haben den Propheten und ihr Prophet, auf den lassen sie gar nichts kommen, bis heute. Und das sind diese großen Kämpfe. Wir müssen sehen, das ist alles da, aber Gott ist größer als die Religionen. Gott bleibt, nur nebenbei. Jesus sagt immer wieder, und das ist jetzt wieder ein Stück, was ich sagen wollte, was mir groß geworden ist, die Heiden nehmen mit Freuden das Evangelium auf, glauben schnell, begreifen es. Je entwurzelter ein Mensch ist, desto schneller kommt er zum Glauben. Wenn er keine Kirche, keine Religion hat, wenn er Atheist ist und jemand kommt und erzählt von Jesus, er sagt danke, das ist, was ich suchte. Jesus sagt immer wieder, als er den Menschen heilte, in Israel begegnete und sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, was die Samariter da hatten, diese kananäische Frau. Und er erzählt Gleichnisse. Nicht ein guter, braver Jude ging zum Tempel zum Beten. Nein, der Samariter kam vorbei und hat diesen Mann gesehen, der unter den Räuber fiel. Die anderen haben nur der Religion gedient. Oder von den 10 Aussätzigen, Lukas 17, Vers 16. Da sind 10 geheilt worden. Geht und zeigt euch eurem Priester. Jesus hat die Priester nicht abgelehnt. Jesus hat die Priester gelten lassen. Geht und zeigt euch eurem Priester. Der soll euch bestätigen, dass ihr jetzt rein seid. Und der eine, dieser Samariter, der zurückkam, der fällt vor Jesus nieder und betet an und sagt, danke Jesus, du hast mich geheilt. Alle anderen sind nicht zurückgelaufen. Verstehst? Der Samariter, es war ein Samariter, der zurückkam. Erstaunlich. Die sich so fromm und gläubig geben, die haben nicht viel mit Glauben zu tun. In aller Liebe, tut mir leid, die sind scheinheilig, aber Jesus sagt, das sind Heuchler, diese Menschen. Weißt du, die nehmen die Segnungen, stecken ein und sagen, oh ja, das habe ich, das brauche ich nicht mehr zum Heiland gehen. Esst sein Brot. Aber die kananäische Frau, die wird abgewimmelt zuerst von dem Herrn Jesus. Und dann sagt er, es ist nicht fein, dass man das Brot den Hunden vorwirft. Und dann sagt sie, aber Herr, auch die Hündlein leben von den Brosamen des Herrn, die von seinem Tisch fallen. Und sie erkennt, Jesus ist der Sohn Davids. Auch die Hündlein leben von dem Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Matthäus 15, Vers 21. Von dort zog Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon, also in die heidnische Gegend. Da kam eine kananitische Frau aus jener Gegend und rief ihn, hab Erbarmen mit mir, du Sohn Davids. Guck mal, diese Heiden erkennt Jesus als den Sohn Davids. Keiner in Israel hat das erkannt, außer Dämonen, dass Jesus der Sohn Davids ist. Nachher später, ein paar Blinde, hab Erbarmen, du Sohn Davids. Aber hier, hab Erbarmen, du Sohn Gottes. Diese Heiden weiß, wenn mir irgendjemand helfen kann, dann ist Jesus. Und sie bittet, hab Erbarmen mit mir, du Sohn Davids, du Sohn Gottes. Die Frau gibt nicht auf. Sie trat immer wieder. Und wir kennen ja diese Geschichte. Immer wieder bittet sie, befrei mich von meiner Sorge. Sogar, dass die Jünger sagen, oh Herr, die schreit uns nach, die geht uns auf die Nerven. Und dann antwortet Jesus, ich bin nur für die verlorenen Schafe des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau fiel nochmals nieder und sagte, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Und diese Frau gibt nicht auf. Und das ist, was Gott segnet. Menschen, die nicht aufgeben. Menschen, die nicht aufgeben. Und dann sagt der Herr zu dieser Frau, Frau, dein Glaube ist groß, auch wenn es nur 5 Zentimeter ist. Dein Glaube ist groß. Und dieser Glaube, der nicht aufgibt, das ist der große Glaube. Und dann sagt Jesus hier, Matthäus 15, Vers 26, was willst du, was soll geschehen? Und er sagt, dass meine Tochter geheilt wird. Und von der Stunde wurde die Tochter gesund. Man kann erwählt sein und doch blind für die göttlichen Wahrheiten. Auch Christen. Egal wie religiös du bist, egal wie religiös wir sind, wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht zu religiös werden. Unsere große Gefahr ist Religion. In aller Liebe. Weißt du, dass wir zu geistlich werden, zu fromm, zu selbstgerecht, zu gerecht. Erwählung ist noch lange kein Garantieschein oder Fahrschein zur Seligkeit. Du kannst das Ticket in der Tasche haben und doch nicht abfahren und doch nicht im Zug einsteigen und doch nicht dabei sein. Was nützen die besten Voraussetzungen, die man hat, die besten Möglichkeiten? Du läufst neben dem Heiland selber, so wie diese Emmaus-Jünger, und kapierst und begreifst doch nicht. Und viele wissen es nicht, wie es geht. Und die machen es. Weil die riskieren einfach. Weißt du, die einen, die vergraben das Talent und bewahren es. Und die anderen wuchern und handeln und gewinnen was dazu. So ist auch mit dem Glauben. Wir sollten also nicht nur bewahren, behalten das, was Gott uns gegeben hat. Vielen wird das Wissen zum Verhängnis werden. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht. Wer da weiß, das Richtige zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wer da weiß, was ist gehört und tut es nicht, dem ist es Sünde. Jetzt kommen wir noch zu den Heiden. Die Völker dieser Welt wissen um Gott, um Glauben, um die Ewigkeit. Römer 1, Vers 19, das hat nichts mit den Schwulen zu tun. Das hat nichts mit irgendwelchen Menschen zu tun, die wir diskriminieren und sagen, ja, die sind dahingegeben. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, schreibt Paulus. Also alle Menschen wissen's, was man von Gott erkennen kann. Wir werden nachher so ein schönes Lied singen, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Du musst nur die Augen aufmachen und dich bewegen. So, denn was man von Gott erkennen und offenbar ist, das hat er ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung, nicht seit Golgatha und Pfingsten und Jesu Himmelfahrt. Nein, sei der Schöpfung der Welt ersehen aus den Werken, wie man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Es hat kein Mensch eine Entschuldigung. Er ist nur meistens zu faul zu sehen, die Augen aufzumachen. Er läuft mit Scheuklappen oder mit der rosarote Brille. Das unsichtbare Wesen Gottes ist allen Menschen bekannt. Um Gott zu erkennen, braucht man keine Sonderoffenbarung. Nur die Augen aufmachen. Da braucht man keine Erleuchtung. Um Gott zu erkennen, du musst dich nur hinsetzen und mal angucken. Die Natur, wie jetzt alles wächst. Wo kommt das alles her? Die Schöpfung, die Natur. Die spricht für sich selbst, seine Predigt für sich selbst. Die Natur ist die Bibel der Völker, der Menschen. In aller Liebe. Setz dich hin und guck zu, wie das alles sich entwickelt. Da wurde geboren, lebte so und so viel, zeugte Söhne und Töchter und starb. Verstehst du, das ist der Lauf der Dinge. Und was kommt dann? Und der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht Gottes. Und alle spüren irgendwo, es gibt etwas. Katholiken kommen in Fegefeuer und der Hölle. Die anderen kommen mit ewigen Verdammnis. Die anderen kommen mit Karma und Nirvana. Verstehst du, irgendwie, jeder Mensch macht sich Gedanken darüber. Man muss seine Augen aufmachen und sich fragen. Und dann fragen, du bist im christlichen Abendland, solltest die Bibel lesen. Die Bibel führt uns dorthin, ist so ein Wegweiser, wie ein Stadtplan oder wie eine Landkarte. Und die Juden hatten die Bibel, nur irgendwo verstaut. Die hatten die Bibel nicht gelesen, bis die Weisen aus dem Morgenland kamen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und dann schlugen sie auf und dann fanden sie bei Micha. Puh, Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist der neugeborene König? Weißt du, wir haben die Bibel. Und manche sagen ja, ich würde an Gott glauben, wenn ein Toter auferstehen würde. Was sagt der Herr Jesus? Auch wenn ein Toter kommen würde, sie würden nicht glauben. Sie haben Moses und die Propheten, lass sie dieselben hören. Also von wegen, reicher Mann, dass du da den armen Lazarus nochmals zu denen schickst. Nein, die Bibel sagt, die Menschen haben die Schrift, die Natur. Weißt du, die Bibel sagt, dass die Heiden werden scharenweise kommen. Wenn du die Propheten liest, zum Berg Gottes, werden gesegnet werden, werden Gott erleben, werden die Wege Gottes gehen. Aber ich lese nicht von den Juden, dass sie sich aufmachen in der Endzeit. Weißt du, die Völker werden Gott Recht geben, Gott preist von allen Himmelsrichtungen, werden sie kommen. Aber ich lese nicht, dass von Jerusalem einer kommt und Gott preist und lobt und ehrt. In der Endzeit wird sich da herausstellen, wer wirklich glaubt und hofft und Gott vertraut. Bei denen, wo man was vermutet hat, wird es nicht zu finden sein. In Matthäus 19, Vers 28 sagt der Herr, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jetzt hört zu, schnall dich an, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn des Menschensohn kommen wird, mit mir auf dem Thron sitzen in der Herrlichkeit und über die 12 Throne sitzen und regieren und die 12 Stämme Israels. Aber dann Matthäus 8, Vers 11 und folgende Verse. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen, Norden und Süden und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird heulen und Zähne klappern. Das ist ein hartes Wort. Und Zähne klappern. Zu wem sagt er das? Zu Leuten, die ihn hinausgestoßen haben. Es sind die Juden. Die Kinder des Reiches, die berufen waren, die auserwählt waren, die einen Auftrag hatten, die den Messias sogar in die Welt brachten, uns den Heiland gebracht haben. In Matthäus 3, Vers 9 predigt Johannes der Täufer am Jordan. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Aus diesen toten Steinen. Gott kann's. Man ist erst am Leben, wenn man gerettet ist, wenn man Jesus hat. Nur dann hat man ein ewiges Leben. Und nur dann erreicht man das Ziel. Alles, was vorher war, ob groß oder klein, zählt nicht. Es werden von Osten und Westen, vom Norden und Süden mit mir zu Tische sitzen, die nicht berufen sind, diese Lumpen. Weil die berufen worden, die haben gesagt, ich kann nicht kommen, ich habe einen Ochsen gekauft, ich habe Frau genommen, ich habe Acker genommen, gekauft, ich habe Haus gebaut, ich kann nicht kommen. Sie haben alle eine Entschuldigung gehabt. Und dann sagt der Wirt, der Hochzeitsveranstalter dieser Hochzeitsveranstaltung, geht auf den Landstraßen, nötigt, wenn ihr findet, auch wenn es Lumpen sind. Und wir werden erstaunt sein, im Himmel wird es viel mehr Lumpen sein. Also diese frommen, heiligen, selbstgerechten, selbstgemachten Porzellanmenschen. Verstehst du? Wir werden erstaunt sein. Denk nicht, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Deshalb sagt die Bibel, schaut ihr Ende an. Die eigentlich Berufenen werden draußen sein. Die Eingeladen werden draußen sein. Und die gar nicht berufen sind, gar nicht wert waren, gar nicht verdient haben, die werden die Tische besetzen. Die werden sich freuen und die anderen werden Höllenqualen leiden. Denn die Berufung allein, das Wissen allein, der Segen allein reicht nicht aus. Die Verheißung allein reicht nicht aus. Du kannst 1000 Verheißungen haben und doch in die Hölle marschieren. Weißt du, ich habe Gnade bekommen. Weißt du, einmal Gnade bekommen reicht noch nicht aus. Wir müssen ständig permanent in der Gnade leben. Berufung allein reicht nicht aus. Man muss die Berufung festmachen nach der Heiligen Schrift. Viele sind berufen, aber die allerwenigsten machen es ernst. Die allerwenigsten übernehmen Verantwortung. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Die wenigsten werden aktiv gehorchen dem Willen Gottes. Berufen sind alle. Eigentlich sind alle Menschen berufen, gerettet zu werden. Aber die wenigsten schlagen ein. Es reicht nicht aus, sich einzubilden und zu fühlen, zu glauben, ich bin was Besonderes. Mein Papa war ein großer Mann. Verstehst du? Das reicht nicht aus. Verstehst du? Du kannst so noch königlicher Abstammung sein und ein großer Lump sein. Denk, die Geschichte ist voll von solchen Menschen. Meistens die Kinder der großen Männer und Persönlichkeiten sind Lumpen. Studier mal die Geschichte. Es reicht nicht aus zu wissen, wir sind anders als die anderen. Oder wir haben schon Schreckliches erlebt, wir haben Holocaust durchgemacht. Das rettet uns noch nicht, bringt uns nicht in den Himmel. Niemand lebt von seiner Geschichte, seiner Herkunft oder was vor 3000 Jahren war. Die Gläubigen im Neuen Testament sind immer nur ein Überrest. Die sind nur ein Überrest, die einfach ja aus allen Völkern, allen Sprachen, allen Nationen, da werden einige sitzen und sie werden regieren. Und wo sind dann die anderen? Und dann sagt Jesus, an jenem Tag wird Sodom und Gomorra besser gehen als Bethsaida, Kapernaum und diesen großen Städten in Galiläa, wo so viele Wunder und Zeichen geschehen sind. Sodom und Gomorra, da wird sich nur Gott entschuldigen müssen bei Sodom und Gomorra. Wir leben im Zeitalter von Golgatha und Gott hat uns versöhnt. Und weißt du, wir sollten das alles annehmen, was da passiert ist. Gottes neues Volk, neues erwähltes Volk ist die Gemeinde Jesu. Und Gott arbeitet weiter, aber die Gemeinde Jesu wird auch verworfen. Ich werde dich ausspucken aus meinem Mund. Wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, wenn du nicht die ersten Werke der Liebe tust, spucke ich aus. Schau, heute ganz Nordafrika, ganz vergessen. Oder da, wo es gesagt worden ist, den 7 Gemeinden, wenn du nicht umkehrst und Buße tust, da gibt es keine christlichen Gemeinden mehr. Dort ist alles Islam. Die sind vertilgt worden, ausgerottet, ausgewandert, wenn du nicht umkehrst. Dort, wo der Heilige Geist ist, dort ist Gott. Und deshalb, wir müssen Gott ernst nehmen. Und zwar alle Zeit. Nicht nur die, sondern auch wir. Auch wir. Weißt du, du musst vom Heiligen Geist gelehrt werden. Denn nur die, welche der Geist Gottes leitet, und zwar permanent leitet, nicht nur am Sonntag oder an Weihnachten alle heilige Jahre mal. Nein, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nicht die in der Bibel lesen, sondern die die Bibel ausleben und die Bibel tun. Weißt du, wir stehen manchmal in der Gefahr, so wie die Juden damals, die Sünde wieder den Heiligen Geist zu begehen. Was haben die Juden getan? Die haben, als Jesus da über Dämonenaustreibung sprach und als sie sahen, wie Jesus Teufel austreibt, haben die gesagt, das macht er durch den Obersten der Teufel. Matthäus 12, Vers 24 und 31 nur. Kannst aber den ganzen Abschnitt lesen. Matthäus 12, 24. Aber als die Pharisäer hörten und sprachen, also das hörten, was alles passiert, der treibt die Geister, die bösen Geister nicht anders aus als durch den Beelzebub, ihren Obersten. Und dann sagt Jesus, passt auf, was ihr sagt. Passt auf, was ihr sagt. Wir sollen aufpassen, was wir sagen, was wir reden, was wir schwätzen. Alle Sünden und Lästerungen wider den Menschen werden vergeben, aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Weißt du, du kannst gegen Gott lästern, dann hast du Jesus noch, der dir die Sünden vergibt. Du kannst gegen Jesus lästern, kann der Heilige Geist dich überzeugen, tu, das ist Sünde, tu Buße. Aber wenn du den Heiligen Geist lästerst, wer soll dich da überzeugen, dass es Sünde ist? Verstehst, das ist die Hauptsicherung. Wenn die durchbrennt, hast du keinen Strom. Deshalb sagt Jesus den heidnischen Leuten, Samariter und was auch immer war, solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Oder Matthäus 8, Vers 10 zum Hauptmann. Weißt du, der Herr Jesus will in sein Haus kommen. Ich werde kommen und dir helfen, deinen Knecht heilen. Weißt du, Jesus hat einen Auftrag gehabt und Jesus hat sich ganz strikt an seinen Auftrag gehalten. Geh nicht auf der Heidenstraße. Und zum Hauptmann zu gehen, das wäre Heidenstraße gewesen. Das gehört sich nicht einem frommen Juden, einem Rabbi. Der geht nicht zu diesem römischen Hauptmann. Also, Herr, du brauchst nicht, und der römische Hauptmann wusste genau Bescheid. Der Herr Jesus kann, selbst wenn er wollte, nicht in mein Haus kommen, der ist nicht dazu gesandt. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort. Ich bin ein Soldat, ein Befehl einer Armee. Und wenn ich dem sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, spring, dann springt er. So, sprich du nur ein Wort. Und als er das sagte, als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich bei euch in Israel nicht gefunden. Der so spricht, der genau weiß, was ist gehört. Ein Rabbi kommt nicht in ein Heidenhaus. Da kann er sich verunreinigen. So spricht nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Jesus sucht Glauben und er sucht nicht Perfektionismus. Er sucht nicht Gesetzestreue, er sucht Gehorsam. Glauben, das haben die Samariter, die Fremden, die Ausländer. Aber Glauben ist mehr als nur für wahr halten oder wissen und verstehen. Glauben ist tun. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. So, alles was nicht aus Glauben geschieht und kommt, das ist Sünde. Allein durch den Glauben wird man gerechtfertigt, so wie Abraham. Und er erlebte, wie Gott einen gerecht macht. Wie Gott einen zum Vater der Gläubigen einen macht. So, beobachte die Natur, sieh, beobachte die Dinge, du findest die Größe Gottes, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Die Natur ist die Bibel der Völker. Oberflächliche Betrachtung der Natur führt sie zu Verstockung. Wenn du nur beschaust, ach, die sterben alles, das bringt doch nichts, das ganze Leben, die ganze Mühe, die ganze Arbeit, alles ist nur Haschen nach Wind, wie der Prediger schreibt. Aber je gründlicher und tiefer du dich damit beschäftigst, desto näher kommst du zu Gott. Ein alter Forscher hat einmal geschrieben, je tiefer wir eindringen in die Erkenntnis der Natur, desto inniger wird auch unsere Überzeugung, dass nur der Glaube an den allmächtigen und allwissenden Schöpfer die Rätsel der Natur und des menschlichen Lebens zu lösen vermag. Je mehr wir das angucken. Ein Einstein sagte, je mehr wir wissen, desto weniger wissen wir. In welche Richtung wir uns auch bewegen, in unserer Naturforschung, Betrachtung und so weiter, wir finden so einen Beweis, da steht ein großer Schöpfer, das ist nicht durch einen Urknall alles entstanden. Kepler sagt, in der Schöpfung greife ich Gott mit den Händen. Spüre ich, hier ist Gott. Und in seinem Werk Harmonie der Welten schreibt er, ich danke dir, Schöpfer und Herr, dass du mir diese Freude an deiner Schöpfung gegeben hast. Es entzückt mich, über deine Werke nachzudenken. Es entzückt mich. Weißt du, da steht es draußen, Frühling, Frühling, es sprießt, es blüht, es wächst. Und ich ernte was. Und dann schreibt er weiter, Kepler, ich habe die Herrlichkeit deiner Hände, deine Werke und gesehen und den Menschen kundgetan und soweit mein endlicher Geist die Unendlichkeit fassen vermochte. Aber wenn ich irgendwo was noch nicht so begriffen habe, verzeih mir und vergib mir. Und sei mir gnädiglich, dass ich nicht so erfasst habe. Aber je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr spürst und siehst du den Finger Gottes. Du siehst, in jedem Blatt, Lené hat es um 1700 geschrieben, als er diese Entdeckung der Blattstellung gesehen hat. Weißt du, ein Blatt, wie das die Blätter sich immer so schön entwickeln. Schau dir eine Pflanze an, diese Blattstellung. Ich habe die Fußspuren Gottes gesehen, sagt er. Also das entdeckt die Fußspuren Gottes. Verstehst du? Ja, die Sonnenblume, wie die Blätter da hochklettern. Schau genau hin. Hast du noch gar nicht gesehen, vielleicht gar nicht beachtet. Ein Fischerforscher, dieser Agitz, hat einfach seine Wissenschaft genannt, es ist eine Übersetzung der Gedanken des Schöpfers in das Menschliche. Wenn ich die Natur beobachte, die Wasser beobachte, die Sprache beobachte, überall, wir sehen Zeugnisse deiner Herrlichkeit. Pasteur schrieb und sagte, die Nachwelt wird noch eines Tages lachen über die Dummheit unserer modernen materialistischen Philosophie. Die Nachwelt wird noch lachen. Je mehr ich die Natur studiere, desto mehr sehe ich und bin erstaunt und bewundert von der Werke des Schöpfers. Ich bete während meiner Arbeit in dem Laboratorium. Jemand schrieb, ein echter Naturforscher kann kein Gottesleugner sein. Naturgesetz und göttliches Gesetz sind eins und dasselbe. Je mehr du dich mit der Natur beschäftigst, Die Welt ist überall erfüllt von der Herrlichkeit des Schöpfers. Wir müssen nur die Augen aufmachen, nicht in Kunststoff und Plastik. Ein Forscher, Dennert, untersuchte und befragte aus der Zeit von Haeckel die ganzen Wissenschaftler und Forscher, die damals noch lebten, 262 Leute, Naturforscher, und von diesen 262 Naturforschern waren 242 als gottgläubig, haben sie bezeichnet. Wir glauben Gott, wir haben Gott gespürt und Gott gesehen und so weiter, und nur 20 waren gleichgültig oder ungläubig. Also du siehst, wenn du dich mit der Natur beschäftigst, beschäftigst du dich mit Gott. Wenn du dich mit der Materie, nur mit dem Stoff beschäftigst, da kommst du von Gott ab. Das goldene Kalb, Geld, Mammon und all diesen Dingen. Nicht alles, was bei den Heiden war oder diesen Heidenvölkern war, war verkehrt. Aber auch nicht alles, was bei den Juden gut war, war auch wirklich gut. Ich möchte das nur reinstellen in den Raum. Es war nicht alles gut, aber wir sollen prüfen und das Gute behalten. Das sagt uns die Bibel. Auch nicht alles, was du in den Gemeinden siehst. Die Gemeinde das und jene Gemeinde jenes, prüft alles und das Gute behaltet. Weißt du, manche Leute glauben, wenn sie eine Wahrheit erkannt haben, positives Denken oder beten in Sprachen, Dämonen austreiben. Weißt du, da gibt es so viele einseitige Christen, die etwas erkennen und als Steckenpferd benutzen. Nein, das ist nicht alles. Wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Du sollst Augen aufmachen, einfach zugucken, ist das echt, ist das natürlich, ist das göttlich? Weißt du, und Gott wird nie gegen die Natur sein. Gott wird nie gegen das Normale sein. Gott wird nie gegen die Vernunft sein. Nie. Römer 1, das ist die Basis. Und die Heiden, die danach lebten, die haben einfach ihren Glauben irgendwie umgesetzt und das Ziel erreicht. Auch wenn sie kein Licht hatten und nicht viel Licht hatten. Weißt du, wir sollen in dem Licht leben, was wir von Gott bekommen haben. So viel Licht. Wenn einer viel Licht bekommen hat, von dem wird auch viel erwartet. Wenn einer nicht viel weiß, verstehst du, wird auch nicht so viel Streiche bekommen, das nicht gewusst. Unwissenheit. Versuch einfach zu erkennen, wie es geht. Weißt du, Menschen, die in einer Tradition verwurzelt sind, die haben Schwierigkeiten, aus der Tradition rauszubrechen. Für den Heiden, der, wo keine Tradition hat, wo keine Bindung an irgendwie Vorfahren, Ahnen und dergleichen hat, das ist leichter, an Jesus zu glauben. Deshalb erlebe ich immer wieder Atheisten, die werden viel leichter Christen. Menschen, die tief in eine Sünde gefallen sind, die begreifen viel leichter, weil sie wissen, wir sind Verbrecher. Aber die Tradition haben, die haben Scheuklappen und denen fällt es schwer. Das kann ich gar nicht. Wenn ich das tue, dreht sich meine Großmutter im Grab um. Viele hängen an der Tradition und Gott will uns von diesen Traditionen erlösen. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Du siehst, die Frau ist nicht so schade, sich als Hündlein zu bezeichnen. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Lass dir keine Lügen erzählen. Du bist in den Augen Gottes wertvoll. Du hast ein Existenzrecht vor dem Herrn. Und du hast ein Recht zum Leben. Und lass dir dein Recht nicht beschneiden. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Noch etwas, was mir ganz wichtig erscheint, Prediger 7, Vers 16. Eine interessante Stelle, mit der möchte ich auch langsam zum Schluss kommen. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Ein ernstes Wort, Prediger 7, Vers 16. Sei nicht zu fromm, sagt eine andere Übersetzung, und übertreibe es nicht mit deiner Weisheit. Warum willst du dich selbst zugrunde richten? Oder eine andere Übersetzung und so weiter. Übertreib es nicht mit deiner Rechtschaffenheit und bemühe dich nicht zu sehr um Wissen. Warum willst du dich zugrunde richten? Weißt du, viele Leute richten sich zugrunde. Ich will das wissen, ich will das verstehen, ich muss das verstehen, ich brauche das. Wenn Gott es dir nicht ausschließt, brauchst du es auch nicht zu wissen. Geht dich auch nichts an. Gott ist gegen jede Übertreibung, gegen jede falsche Begeisterung, gegen falschen Jubel. Verstehst du, zuerst Hosianne und dann kreuzige ihn. Verstehst du, das ist ja diese Begeisterung. Gott ist dagegen, gegen jede seelische Euphorie, Überheblichkeit und Stolz und Überspanntheit. Du siehst bei den Juden, wo das hingeführt hat. So stellen wir uns vor, so muss der Messias sein. Und dann kommt er und man sagt ihm nicht einmal guten Tag. Verstehst? Falsche Religion ist es, was uns dann von der Wahrheit abbringt. Wir können damit verblendet werden. Gott will uns, dass unsere Augen geöffnet werden. Lass deine Augen durch niemand verblenden, Sand in den Augen streuen. Behalte klaren Blick und Durchblick. Und der Heilige Geist wird uns helfen, dass wir die Dinge verstehen und durchschauen. Und was wir nicht verstehen, lass es bleiben. Ja, und da kommt so, ja, ich habe die Bibelstelle gelesen und ich verstehe die Bibelstelle nicht. Zu dem Prediger Spörtchen kam einmal ein junger Mann und sagt, Pastor, was machst du, wenn du schwierige Bibelstellen hast? Und schwierige Bibelstellen, die du nicht verstehst, die verschlüsselt sind. Und viele Bibelstellen sind verschlüsselt. Verschließe dieses Buch bis in die letzte Zeit. Daniel und Offenbarung, das sind chinesische Buchstaben, Wörter. So, verstehst du? Was machst du? Dann sagte ich, mach genau das gleiche wie beim Fischessen mit den Gräten. Das lasse ich liegen. Mit den Gräten, verstehst du? Lass ich liegen. Vielleicht kann ich eines Tages verdauen, aber wahrscheinlich nicht. Und deshalb mit schwierigen Bibelstellen, die du nicht verstehst, was es auch immer ist, lass es liegen. Sei nicht zu weise, sei nicht zu fromm, du machst dich kaputt. Ich habe in Stuttgart jemanden gehabt, der wollte die Bibel verstehen, hat sich die Haare ausgerauft, hat am Schluss eine Glatze gehabt. Verstehst? Ich will verstehen. Pastor, hilf mir, ich will Wort Gottes verstehen. Ja, aber weißt du, was willst du dann mit dem Wort Gottes machen, wenn du das verstehst und nicht tust? Das ist nur zum Gericht nachher. Wort Gottes verstehen und nicht tun, ist Gericht. Und das Gnade ist, wenn du nicht viel verstehst, aber das, was du verstehst und umsetzt, das ist Segen. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Fülle deiner Worte. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass wir auch mit den schwierigen Bibelstellen leben dürfen und können und manches vielleicht mit in die Ewigkeit mit hineinnehmen können. Und hernach werden wir alles wissen und gar nichts fragen. Vater, vieles ist für die Ewigkeit bestimmt und nicht für dieses Leben. Deshalb, wir sind gelassen und getrost und wir plagen uns nicht. Sei nicht so fromm, sei nicht so gerecht, sei nicht so heilig. Manche versuchen, Gott in seiner Heiligkeit zu übertreffen. Herr Jesus, du hast gesagt, wir sollen Menschen sein, nach dem Bilde Gottes in Jesus Christus geschaffen, durch den Heiligen Geist erfüllt und geleitet. Herr, und das möchten wir sein. Solide, einfache, kindliche, gottgläubige Menschen, die Jesus in jedem erkennen und überall erkennen und sich so verhalten, wie Jesus sich verhält. Und Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist alles, was wir von Jesus wissen. Danke, Herr, dass wir so viel von dir wissen dürfen. Amen.